Also noch zu meiner Person ganz kurz. Ich bin verheiratet mit Barbara Feix. Wir haben 3 erwachsene Kinder. Und die Sarah gehört ja hier zur Gemeinde, kommt ja hierher, ist die Jüngste. Die Rebecca ist verheiratet und wohnt in Althütte, dort in Württemberg. Der Tobias ist der Älteste, ist auch verheiratet, hat 2 Kinder, 2 Teenager. Er ist an der CVM-Hochschule tätig und seine Frau Christine ist am Bibelseminar in Marburg tätig. Das ist also unsere Familie. Wir sind seit 40 Jahren jetzt hier ganz in der Nähe in Adelshofen. Adelshofen, dort ist ja das theologische Seminar, die Kommunität. Wir gehören als Familie, als einzige Familie zur Kommunität. Uns ist das christliche Leben in der Gestaltung sehr wichtig und darum haben wir auch eine Familiengemeinschaft. Da liegt so ein kleiner Prospekt aus, den können Sie, wenn Sie wollen, reinschauen. Uns liegt sehr am Herzen, dass wir als Christen in dieser Welt so leben, dass andere daran erkennen können, wem wir eigentlich gehören. Ja. Ich bin Dozent dort am Theologischen Seminar, jetzt natürlich schon in Rente, aber ich bin immer noch tätig. Meine Schwerpunktfächer waren sehr vielfältig, aber bis heute noch Pädagogik und Psychologie. Und das Thema Familie, leidenschaftlich setze ich mich für die Familie und die Erziehung der Kinder ein, mit Barbara zusammen. Und schreibe auch viele Bücher und möchte Ihnen einige Hinweise geben. Vielleicht ist es Ihnen ein Impuls und eine Hilfe. Also wer das Lebenszentrum Adelshofen mit dem Theologischen Seminar nicht kennt, kann so einen ganz kleinen Flyer mitnehmen. Und da stehen so die Stichworte drauf, falls Sie das noch nicht kennen. Für Ihre Gemeinde habe ich ein kleines Heft, ist auch umsonst. Teamarbeit, also wenn man Gemeinde bauen will, ich bin ein überzeugter Teamarbeiter, weil der liebe Gott auch in Teamarbeit mit Vater, Sohn und Heiliger Geist, das haben die meisten Leute noch gar nicht gemerkt, dass die in Team arbeiten und nicht eine Ein-Mann-Show abziehen. Da sind hier so einige Impulse. Ich sagte, dass unser Hauptanliegen, also auch mit Barbara zusammen, wir sind also in der Eheberatung tätig, in Erziehungsfragen, Familie, haben immer viele Gespräche in der Seelsorge, habe ich ein kleines Heftchen ausgegeben mit meinem Freund Siegfried Bäuerle, ein Erziehungsaufruf. Können Sie mitnehmen, kostet nichts, können Sie nachbestellen, können Sie weitergeben. Ich sage dazu jetzt nichts weiter, weil die Zeit davon läuft. Ich soll ja predigen und hier nicht nur Reklame machen. Aber das gehört auch dazu. Ohne Werbespots läuft heute nichts mehr. Ne? Zum Thema Erziehung. Ich habe viele Bücher geschrieben. Die meisten sind also vergriffen. Die kann man nur noch über Amazon finden und bestellen. Eines noch, ein kleines Vaterbuch, das Sie für 2 Euro mitnehmen können. Mit Büchern ist das so eine Sache. Wenn man guckt, Bücher kosten viel Geld, also das kostet 2 Euro, kriegen Sie keine Tasse Kaffee dafür. Kann man auch weiter schenken und sollten Väter lesen. Sind Väter da oder wo sind die denn? Also das ist es. Das letzte Buch zur Familie, das ich mit Johannes Reimer herausgegeben habe, ist ein dicker Wälzer, kostet auch 15,95 €. Ja, aber wie oft gehen Sie Kaffee trinken? Also 15,95 € sind im Nu weg. Stellen Sie sich vor, Sie trinken eine Tasse Kaffee, in einem Tag, morgen trinken Sie wieder eine und dann wieder eine. Also das Buch können Sie nicht nur einmal lesen, das können Sie weitergeben, in einem Jahr immer noch, da haben Sie die Tasse Kaffee schon lange vergessen. Ja, also es ist, ich weiß, es ist viel Geld, aber wenn wir etwas bewegen wollen, dann müssen wir uns auch mit Fragen etwas grundsätzlicher beschäftigen und nicht nur so einfach hineinleben in den Tag. Dies Buch, jetzt, ob Sie es mir glauben oder nicht, ist nach 2000 Jahren das erste Buch, das Sie intensiv mit der Familie als missionarische Quelle beschäftigt, weltweit. Es wird höchste Zeit, dass so etwas mal herauskommt, eine Familie, wie die, wir wissen, über die Familie geschieht am meisten missionarische Tätigkeit. Wer von Ihnen liest die Losung morgens? Oder? Ja, doch einige, die anderen sollten das nochmal sich überlegen, ob sie es nicht machen. Ich weiß ja nicht, wie ihr morgens aufsteht und wie ihr betet und die Bibel liest. Ja. Ich habe ein Zinzendorf-Buch geschrieben. Zinzendorf ist der Erfinder der Losung seit 200 Jahren. Und Zinzendorf war seiner Zeit 200 Jahre voraus. Das muss ich mal vorstellen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Wenn Sie heute so leben, dass Sie 200 Jahre der Zeit voraus sind, das müssen Sie mal überlegen, was das bedeutet. Das ist bei Zinzendorf der Fall. Und da können Sie viel, viel erkennen, was auch für heute wichtig ist. Also das kann man auch gut weiterschenken. Ja, man muss ja nicht immer nur ein Blümchen für 3,50 mitbringen. Man kann ja auch mal etwas für 15 € mitbringen. Und als letztes, das ist meine, das ist auch erst rausgekommen, das ist meine Lebensarbeit, das Ergebnis meiner inneren Aufgabe, die ich ein Leben lang mich für eingesetzt habe und getan habe. Das ist, wie wir persönlich zur Ruhe, zur Stille, zur Glaubensvertiefung kommen. Alle rufen nach Glaubensvertiefung, aber keiner macht sie. Und wir denken, wenn wir es gerufen haben, dann ist das schon gut, dann sind wir schon die Besten auf dieser Welt, denn viele leben ja sehr oberflächlich. Ja. Aber das ist nicht der Fall. Atempause heißt es darum. Das kostet Haufen Geld, 1980. Sie kriegen es heute für 15 €. Wenn das Ihnen ein Angebot ist, das kann man gut verschenken. Da sind viele Bibeltexte drin. Erklärt, das können Sie ganz unterschiedlich benutzen, zum Weitergeben und so. So, das soll jetzt reichen. Schluss jetzt, damit Sie wissen, wer ich bin, was ich mache, wo meine Leidenschaften liegen. Nun, zum heutigen Thema. Sie haben ja jetzt 3 Sonntage, da ging es um das Thema Ehe und auch einmal um Singles. Und heute soll es um das Thema Familie gehen. Natürlich kann man in einer Predigt nur einige Impulse setzen. Es ist ein gewaltiges Thema. Ich beschäftige mich seit 40 Jahren mit dem Thema ohne Ende. Übrigens, im säkularen Raum sind Riesenwissenschaftszweige daran, die sich mit der Familie beschäftigen. Hier. Fragen Sie mal im christlichen Bereich, wo da Leute sind, die sich mit Familie beschäftigen. Niemand. Aber wir klagen und jammern, dass da irgendwas schief geht und dass das nicht gut ist und das nicht gut ist. Als wenn sich mit Klagen schon jemals was verändert hat. Sie können von morgens bis abends klagen und es wird sich in Ihrem nichts verändern, es wird immer schlimmer. Ja. Wenn Sie was verändern wollen, dann müssen Sie sich damit beschäftigen, dann müssen Sie etwas gestalten, dann müssen Sie etwas verändern. Nicht nur wollen, sondern auch tun. Und wenn ich über das Thema Familie spreche, dann denkt vielleicht der eine oder andere, oder der Single ist, oder ältere Leute, naja, gilt ja nicht mir. Nein. Die Bibel hat ein anderes Familienverständnis, als wir heute haben. Wir kennen heute nur noch die Kleinfamilie, also Vater, Mutter, Kind. Natürlich gibt es da noch viele unterschiedliche Familienformen. Wenn in der Bibel steht das Wort Familie gar nicht. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gemerkt haben. Es steht nicht. Da steht das Wort Haus. Sie kennen zumindest die ältere Generation das berühmte Wort von Josua, Josua 24, 15. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das ist vielleicht eines der bekanntesten Sätze, die wir kennen. Wenn Sie neuere Bibelübersetzung lesen, also jüngere Leute, neuere Übersetzung, da steht ich aber und meine Familie. Ist ja nicht falsch, ist schon richtig, nur zum Haus, da gehört eben nicht nur Vater, Mutter und Kinder, sondern zum Haus gehören auch die, jetzt einmal die Großeltern, da gehört auch Onkel und Tante, da gehört auch ein Haufen Dienstpersonal, das war halt damals so üblich und da gehören alle dazu. Und wenn nun Josua wagt zu sagen, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen, dann muss er sich das doch sehr genau überlegen. Wie mache ich das denn, dass ich mit meinem Dienstpersonal und mit der Onkel und Tante, die ja auch eigenständige Personen sind und eigenständig denken, dass ich mit dem gemeinsam dem Herrn diene. Also das ist schon eine wahnsinnige Herausforderung. Wir kennen das nicht mehr so. Und das ist in mancher Hinsicht schade. Hier in Afrika und in der arabischen Welt, ne, da ist der Familienbegriff noch in dem alten Sinn. Nun, wenn es um das Stichwort Familie geht, ist Familie ganz hoch im Kurs. Also alle Umfragen seit 20, 30 Jahren, egal welche sind, kommen zum Ergebnis, dass Familie das Wichtigste im Leben eines Menschen ist. So. Das ist wunderbar, dass das so ist, aber das sagt natürlich noch nichts über das, wie die Familie lebt. Jeder hat eine andere Vorstellung, wie man in der Familie leben soll. Und wir wissen heute alle, dass die Welt sich nicht nur verändert hat, sondern auch das Miteinanderleben der Menschen, allesamt und natürlich auch der Familie. Die Familienforschung sagt uns, Familie ist eine offene Lebensgemeinschaft geworden, eine offene. Das heißt also, diese Formulierung ist nicht von mir, sondern von den Forschern, die sagen, eine Familie muss sich jeden Tag neu finden. Nun, wenn wir unseren Alltag angucken, müssen wir und werden vielleicht sagen, das stimmt eigentlich. Entweder leben wir nebeneinander her oder wir müssen fragen, wie wollen wir denn miteinander leben? Und das möchte ich versuchen, ein wenig darzustellen. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, worin unterscheidet sich eine christliche Familie von allen anderen Familien, dann wird Ihre Antwort wahrscheinlich sein, durch den Glauben. Aber das ist richtig, ohne Frage. Aber damit wird noch lange nichts gesagt, wie sie miteinander lebt. Der Glaube ist ja kein Automatismus. Wenn das der Fall wäre, ein Automatismus, dann brauche ich nur zum Glauben kommen, dann wäre das Leben perfekt. Sondern der Glaube ist etwas, was mir hilft oder helfen soll, mein Leben zu gestalten. Sie kennen das Wort von Jakobus. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer alleine. Sonst lebt ihr in einer Selbsttäuschung. Oh, das ist ein steiles Wort, ne? Das ist eine krasse Aussage, dass ich mich auch selber in meinem Glauben täuschen kann. In der ganzen Bibel geht es ganz wesentlich, im Alten Testament sowieso, da ist das ganze Volk immer mit gemeint, aber auch im Neuen Testament um die Frage, also neben der Rettung, dass Jesus uns gerettet hat, dass wir auch jetzt eben den Lobpreis gesungen haben, geht es darum, wie wir jetzt unser Leben auf dieser Erde leben oder besser gesagt gestalten. Also die Frage der Lebensgestaltung und die ist heute in unserer pluralistischen Welt haben wir alle Möglichkeiten. Besonders jetzt hier bei uns in Deutschland, wir leben in Frieden. Wir haben aufs Ganze gesehen, vermute ich, jetzt also die jetzt hier sitzen, auch genug zum Leben. Es ist nicht so, dass Sie fragen müssen, haben wir morgen noch was zum Essen? Ja, es sind wahnsinnig viele Ansprüche an uns. Was hat das jetzt, der Glaube, mit der Lebensgestaltung zu tun? Im Neuen Testament ist das eine Hauptaussage. Sie kennen das Wort aus Kolosser 2,6. Paulus schreibt, wenn ihr nun angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so lebt auch in ihm. Ich wünschte, leider hat das keine Bibelübersetzung getan. Ich weiß nicht warum. Das griechische Wort, das da steht, müssen wir besser mit Lebensgestaltung übersetzen. Und dann wird es heißen, ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen, gestaltet darum auch euer Leben in ihm, also in Christus, das heißt aus der Kraft Christi. gestaltet jetzt euer Leben danach. Also hast du Jesus angenommen? Wunderbar. Wenn du es nicht hast, ist das Wichtigste. Aber dann beginnt die Aufgabe. Dann beginnt die Aufgabe. Und in Epheser 5, 15 sagt Paulus, achtet sorgfältig darauf, bitteschön, sorgfältig darauf, nicht nebenher, wie ihr euer Leben gestaltet. Und dann kommt nicht als die Unweisen, sondern als die Weisen. Also zur Lebensgestaltung brauchen wir in der Tat Weisheit. Das läuft nicht von alleine. Und wir haben so viel Druck heute in unserem Leben von Arbeit, von Einkaufen, von tausend Dingen in der Familie. Die Kinder müssen das haben und zum Arzt. Es läuft ja wahnsinnig viel. Was gilt es da noch zu gestalten? Das sagen uns immer wieder die Familien, Eltern, mit denen wir sprechen. Ja, was soll ich denn da noch gestalten? Ja, sage ich, genau das ist die entscheidende Frage. Lassen wir uns treiben oder haben wir Mut, etwas zu gestalten? Nun wissen wir alle, wenn es um Familie geht, um Kinder geht, besonders Kleinkinder geht, ist eines der wichtigsten Erkenntnisse, die wir haben, dass wir sagen, ein Kind braucht Geborgenheit, ein Kind braucht Annahme, ein Kind braucht Bildung, damit es was wird, ein Kind braucht Förderung, ein Kind braucht Regeln, damit es weiß, woran es zu halten hat. Und natürlich wollen wir auch als Christen, ein Kind soll glauben. Und der kindliche Glauben unterscheidet sich von Erwachsenenglauben in gar nichts. Glaube ist Glaube. Und darum kann ein ganz kleines Kind genauso an Jesus glauben, wie wir es tun als Erwachsene. Aber wie schaffen wir das Geborgenheit, das Annahme, dass das auch wirklich geschieht? Also es gibt kein Elternpaar auf dieser Welt, ich betone bewusst auf dieser Welt, die nicht sagen, ich gebe für mein Kind das Beste. Egal, auch wenn sie etwas total falsch machen, sind sie überzeugt, dass sie das Beste geben. Das ist so. Und das nehme ich den Eltern auch ab. Und das kritisiere ich auch überhaupt nicht. Sondern wir müssen feststellen, dass das, was ich so einfach denke, was das Beste ist, nicht unbedingt das erbringt, was das Kind braucht. Und darum gibt es dann eben so viel, wie es heute ja heißt, psychisch kranke Menschen. Also nach der neuesten Statistik, die ich vor zwei Tagen bekommen habe, sind etwa 30% aller Jugendlichen haben psychische Störungen. Das hat die Barmer Ersatzkasse in Ärzte-Report veröffentlicht. Das muss ja irgendwo herkommen. Und das hat mit seinen Grund, dass wir in einer Zeit leben, wo wir alle immer unter einem Druck, unter einem Stress, unter einer Hetze leben. Wir finden kaum noch zu uns selber. Und bitteschön, gestresste Eltern haben auch gestresste Kinder. Das ist ganz, ganz normal. Ja? Und vielfach wollen Eltern, verlangen Eltern oder möchten von Eltern, dass die Kinder so und so leben, was sie selber gar nicht leben. Das geht überhaupt nicht. Und das gilt auch für Großeltern, das gilt auch für unser gesamtes Miteinander. Und darum ist etwas ganz wichtig, was Paulus in Epheser 3, 14 sagt. Er spricht es persönlich von sich aus, aber das gilt für jeden von uns und das gilt selbstverständlich für jeden Vater, für jede Mutter und für jeden anderen Menschen auch. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jeder Vater und jede Mutter, so habe ich es jetzt übersetzt, weil da steht Geschlecht, das heißt also jede Person, ne, ihren Namen her hat. Ja, jetzt wird es ganz konkret. Sie wissen, wofür haben wir Knie? Um Kniebeuge zu machen? Nein, damit wir auf die Knie gehen und beten.
Lieber Vater, liebe Mutter, wann bist du das letzte Mal für deine Kinder auf die Knie gegangen? Liebes Ehepaar, wann bist du das letzte Mal auf die Knie gegangen? Liebe Oma, liebe Opa, liebe Einzelperson, die du hier sitzt, ob Single oder wer du bist, wann bist du das letzte Mal auf die Knie gegangen? Und hast vom Herrn gelegen und gerungen für das geistliche Leben, dein eigenes Leben und das Leben deiner Mitmenschen oder deiner Kinder oder deiner Enkel oder deiner Freunde oder deiner Nachbarn oder wer es auch sein mag. Wenn wir so oft auf den Knien liegen würden, wie wir jammern und klagen, was alles in der Welt schief läuft, dann würde sich schon manches verändert haben. Es gibt ein großartiges Wort, was das Familienleben angeht, das uns im 5. Buch Mose steht. Ein Wort, das wir weithin vergessen haben und was für das Familienleben ganz ausschlaggebend ist. Im 5. Mose 6, 7 bis 9, die Verse vorher, die kennen wir meistens besser, aber die sind weithin unbekannt. Ich lese sie. Und du sollst Gottes Weisungen deinen Kindern wiederholt vorsprechen. Du sollst mit deinen Kindern über sie reden, bei deinem Sitzen in deinem Haus und bei deinem Gehen auf dem Weg und bei deinem Niederlegen und bei deinem Aufstehen. Und du sollst Gottes Weisungen binden als Zeichen auf deiner Hand und sie sollen sein Zeichen zwischen deinen Augen. Und du sollst sie schreiben auf den Pfosten deines Hauses und auf deine Stadttore. Ein verrücktes Wort, oder? Also ein verrücktes Wort kann man eigentlich gar nicht sagen. Das heißt also, unser Familienleben, unser menschliches Leben ist immer ganzheitlich zu verstehen. Das spielt also gar keine Rolle, ob du schläfst oder einkaufen gehst, ob du Fahrrad fährst oder Auto fährst, ob du im Stress bist oder entspannt auf dem Sofa sitzt, überall ist entscheidend, ob der Herr dein Leben gestaltet. Ist egal. Also im Gottesdienst, ist wunderbar, dass wir den haben, ist es nicht schwer, Christ zu sein. Aber wenn man einen Nachbar hat, der einem Probleme bereitet, dann wird es schon schwieriger. Und wenn man einen Schulfreund hat, der einen mobbt, dann ist es schon schwieriger. Aber genau darin zeigt es sich. Der Reformator Johannes Calvin, den Namen wir kennen von der Reformation her, der hat gesagt, damals war er natürlich immer noch der Mann, der Mittelpunkt der Welt, ne? Der Vater, der hat gesagt, wenn der Vater vom Gottesdienst nach Hause kommt, dann muss seine Familie es merken, dass sich sein Leben was verändert hat. Das muss man sich vorstellen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich bin als Kind auf dem Land aufgewachsen, also Bauern rundherum. Ich bin ja Vertriebener und wir kommen auch aus der Landwirtschaft. Mein Vater war auch, also Landwirt. Und da war ein Pfarrer, der hat immer gesagt, wenn dein Leben Jesus gehört, dann muss es die Kuh im Stall merken. Ja, das ist doch etwas, was wir uns auch merken können. Wer merkt, dass wir Jesus gehören? Ja, vielleicht hast du eine Katze oder einen Hund. Ja, aber merken es deine Kinder, merken es deine Enkel, merken es deine Freunde, merken es deine nicht-christlichen Bekannten, merken sie das. Woran merken sie das? Das ist das Entscheidende. Und darum noch ganz kurz drei Hinweise, ganz kurz drei Hinweise von diesem Mosetext für die Familie, was aber auch für unser aller Leben gilt. Das, was Mose da so grundsätzlich sagt, das sagt, dass die Weisung Gottes, egal wo du, ob du schläfst oder aufstehst, ob du gehst oder was du auch machst, du arbeitest, spielt gar keine Rolle. Die sind prägend für dein Leben. Das heißt, wir müssen überlegen, wie sieht denn unser Tagesablauf aus? Lassen wir uns treiben? Wie sieht denn es aus, wenn wir aufstehen, wenn wir zu Bett gehen? Was läuft da? Meine Frau und ich haben jetzt ein Gespräch mit einer jungen Familie, die haben drei Kinder. Und dann sagten die, ja, bei uns herrscht eigentlich immer Chaos. Wir wollen das gar nicht. Wir denken uns immer wunderschön aus, herrscht immer Chaos. Warum herrscht Chaos? Weil man nicht überlegt, wie gestalten wir den Tag, wenn wir morgens aufstehen. Wie ist das? Wie viel Zeit? Wann stehen wir auf? Wie stehen wir auf? Ja. Und da ist schon sehr entscheidend, was passiert. Lass ich mich immer nur treiben und irgendwo knacke ich zusammen und sage jetzt, bin ich froh, dass nichts mehr ist oder sonst was. Ja. Oder sagen wir, wie können wir das Miteinander, wie können wir die Tagesstruktur, wie können wir das ordnen und gucken, was gehört dazu, was können wir verändern. Was will ich dann auch konkret verändern? Und das Zweite, was uns da aus diesem Text entgegenspringt, ist, es geht um Rituale. Also die Familie braucht Rituale. Rituale sind nichts anderes als feste Gewohnheiten. Das heißt, eine Gewohnheit, die einfach abläuft, ohne dass ich mir Gedanken machen muss. Man muss sich mal vorstellen, also alle von uns, die wir hier sitzen, haben morgens einfach aufstehen ein Ritual. Oder wenn sie aufstehen, sagen sie, was mache ich? Soll ich mir Zähne putzen? Soll ich mir nicht die Zähne putzen? Soll ich frühstücken? Soll ich nicht? Wie frühstücke ich denn? Soll ich Brötchen kaufen gehen? Also wenn sie morgens aufstehen, läuft alles irgendwie automatisch. Ob es richtig läuft, ist jetzt dahingestellt, aber es läuft automatisch. Ja. Und ein Ritual ist etwas, was eine Gewohnheit reinbringt, was ich mir nicht überlegen muss, sondern wo ich mich fallen lassen kann. Und für Kinder sind Rituale das Allerwichtigste. Das sagt uns jeder säkulare Pädagoge. Das ist überhaupt keine besondere christliche Erkenntnis. Aber bitteschön, wir finden es schon in der Bibel. Ja. Da muss ich fragen, welche Rituale will ich denn haben? Wie soll es aussehen morgens? Wie soll es aussehen mittags? Wie soll es aussehen abends? Ich kann jetzt nicht ins Detail gehen. Nur einfach mitgeben zum Nachdenken, zur Gestaltung des Familienlebens. Also diese, und das ist bei der Familie, von der ich eben gesagt habe, das erleben wir ständig, die sagen, also abends ist besonders Chaos. Die Kinder wollen nicht ins Bett gehen und dann klappt es mit denen nicht und mit denen nicht und dann bringen wir sie einzeln, bis wir sie ins Bett gebracht haben. Den Jüngsten beginnen wir um 6:30 und das Letzte, der halt jetzt 9 Jahre ist, ist 8:30, 9 Uhr und dann kommt das Jüngste nochmal raus und weiß ich wie. Ne? Und wenn man dann fragt, ja, habt ihr ein Abendritual? So, was ist das denn, Abendritual? Wo kommst du vom Mond oder wo kommst du her? Ne? Ja. Wenn die Familie abends ein gemeinsames Abendritual hat, dass man gemeinsam isst, dass dann je nachdem, nach Alter, die Kinder sich bettfertig machen und sich zusammensetzen, nochmal den Tag bespricht, das kann ja unterschiedlich aussehen, ein Lied singt, eine Geschichte vorliest und dann gemeinsam betet, dies Gemeinsame ist in der Bibel doch das Entscheidende, nicht nur das Individuelle, das wir heute so stark betonen. Ich habe dagegen gar nichts einzuwenden, aber das Individuelle führt uns oft in so viele Probleme hinein, ne, statt gemeinsam, wo man sich fallen lassen kann. Und so ein Ritual ist ein Fallenlassen. Ein Kind fühlt sich wohl. Also unsere Sarah, werden wir nie vergessen, wenn wir abends ein Ritual gemacht haben, sie hat sich am liebsten zwischen Mama und Papa gesetzt. Ne, so als 5-Jährige hat sie am Fallen lassen und sagt, so, das ist schön. Ja. Und das brauchen Entstressen heißt, ich muss loslassen, innerlich mich loslassen können. Und das brauchen wir nicht nur als Erwachsene, sondern das brauchen Kinder genauso. Und wir wissen, dass heute Kinder, die früh in die Krippe kommen, gestresst sind. Sie kommen gestresst nach Hause. Ja. Wer entstresst sie und wie sieht das aus? Aber wir können genauso gut in einer Familie, wo die Mama daheim ist oder von mir aus Mama und Papa daheim ist oder Papa daheim, können die Kinder genauso gestresst sein. Wo gibt es Zeiten der Entstressung? Und das ist der Sinn eines Rituals. Und damit das ist der letzte Gedanke zu diesem Text. Dieser Text, es gibt kaum einen Text in der Bibel, der so deutlich den Alltag anspricht wie dieser Text. Und zwar den gelebten Glauben im Alltag. Meine Frau hat mir extra gesagt, diesen Punkt darfst du aber nicht vergessen. Ja, in der Tat, das ist wirklich so, das ist das Allerwichtigste, ja, der Alltag, das heißt also, wie leben wir konkret in der Situation unseren Glauben im Alltag? Wenn wir in Hetze sind, wie helfen wir, dass wir wieder zurückfinden? Wenn wir einen Anruf bekommen, weiß ich was, bei uns war es dann so, die Schwiegermutter, also Barbaras Mutter rief an, es geht nicht. Schlecht, sie muss ins Krankenhaus oder ist eingeliefert worden, die muss ins Krankenhaus an, dass man, dann ist man traurig und erzählt den Kindern, dass man sagt, komm, wir wollen gleich für die Oma beten. Ja, und dann keine große Zeremonie, sondern ganz schlicht und einfach den Alltag hineinnehmen. Das kann dann sein, wenn die Kinder Streit haben untereinander, wie versöhnt man sich. Das kann ganz konkret sein, wenn das Kind aus der Schule kommt und sagt, der Lehrer hat mich ungerecht behandelt und schimpft und sauer ist und fertig ist, na, dann gehen wir dann mit in diesen Ton und sagen, es ist wirklich schlimm, ja, dieser Lehrer, der ist ungerecht oder weiß ich was, oder helfen wir denen, dass das Kind mit dieser gestressten Situation der Schule fertig kommt und dann sagt, komm, lass mal, wir wollen nochmal für den Lehrer beten, ne, ob, und für dich beten, dass du damit zurechtkommst. Also dieser gelebte Glaube im Alltag ist für die Familie und für die Kinder das alles, alles Entscheidende. Hier werden die entscheidenden Weichen für ein beständiges Christenleben gestellt. Und darum ist es so wichtig, wir brauchen und sprechen ja auch davon, von Vergebung. Aber es geht darum, dass wir gelebte Vergebung haben, dass diese Vergebung im Alltag abläuft. Vergebung ist etwas, wenn die geschieht, wenn wir uns die zusprechen, wenn wir uns gegenseitig vergeben, ist das, was das Leben wieder frei und schön macht im Miteinander. Das gilt für die Eltern, für Mann und Frau, und das gilt für die Kinder untereinander, das gilt für Eltern und Kinder. Und es gilt, dass die Eltern auch vor den Kindern, wenn die Kinder erlebt haben, dass die Eltern miteinander Stress hatten, auch vor den Kindern sich vergeben. Also bei unseren Kindern war es dann so, die haben dann gesagt, Papa, hast du mit der Mama schon gesprochen? Habt ihr euch schon vergeben? Haben sie recht gehabt. Ne? Und also bei mir dauert alles ein bisschen länger. Wir sind ja unterschiedlich, ne? Und da muss man sich erstmal überwinden. Und das ist der praktische Alltag, und der ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt bitte ich unsere Sarah, dass sie einen kleinen Bericht, ein kleines Zeugnis sagt, wie sie das als Kind erlebt hat.
Hi. Man sieht, mein Vater hat großen Mut, dass er mich hier ins Mikro lässt. Jetzt können wir mal gucken, ob Theorie und Praxis zusammenfassen. Ja, genau. Mein Vater hat mich gebeten, ein Zeugnis zu sagen, was mir so wichtig war in der Kindheit oder wie ich das erlebt habe. Und ich habe zwei kleine Punkte. Und der erste ist das Vergeben. Also es passt auch einiges in die Predigt, obwohl ich die nicht kannte. Und zwar gibt es ja den Vers in der Bibel in Epheser 4, Vers 26b. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben. Entschuldigung, ich bin nicht so routiniert am Mikrofon. Ohne dass ihr einander vergeben habt. Und ja, das war so der Leitspruch in unserer Familie. Und es gibt auch unterschiedliche Streitkulturen, aber bei uns flogen auch oft mal die Fetzen. Und ich war auch als Teenager wirklich sehr, sehr anstrengend. Ich fand es so schön, dass meine Eltern, auch wenn ich bockig war oder mich verkrochen hatte, mir auch hinterhergegangen sind. Also es war nie so, dass sie mich allein gelassen haben, auch in meiner Not, ja, oder im Streit, sondern dass ja, sie mir dann auch nachgegangen sind und es immer eine Aussprache gab. Oder auch wenn meine Eltern Fehler gemacht haben, ihr Eltern, ihr wisst, ihr macht auch Fehler, hatten meine Eltern nie die Scheu, also wirklich beide gleichermaßen sich zu entschuldigen und auch zu sagen, ey, da habe ich einen Fehler gemacht. Und das war als Kind und Teenager und auch jetzt, das leben wir bis heute so, immer ganz wichtig, eine Fehlerkultur zu leben, zu sagen, ja, ich bin nicht perfekt, das ging daneben und die Konflikte haben uns tiefer zusammengebracht. Also nicht den Konflikt scheuen, sondern das hat eine tiefere Beziehung einfach geschaffen zwischen uns. Genau. Und dadurch habe ich erfahren eben, dass durch Streitereien, Enttäuschungen ich immer angenommen war von meinen Eltern. Ja, also ich bin nicht aus ihrer Liebe rausgefallen. Das war eine ganz wichtige Erfahrung, auch wenn es dann mal schlimm ist oder böse Worte oder die Türen fliegen, dass das innerhalb der Liebe passiert, dass ich trotzdem noch die Tochter bleibe. Und ja, ich habe auch... Ich habe verschiedene Herausforderungen in meinem Leben gehabt und meine Eltern waren immer für mich da. Auch wenn sie das nicht so gemacht hätten, wie ich es gemacht habe oder so. Also, aber sie waren immer da. Und da habe ich letztens den Vers gelesen in Römer 8, Vers 39. Weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und ich finde, da haben mir meine Eltern schon ein bisschen Gottesliebe eben näher gebracht, ganz praktisch, weil sie mich so angenommen haben, wie ich bin, auch wenn wir unterschiedlich sind und auch ihre Liebe nicht gegangen ist. Und wie viel mehr, ich bin Kind Gottes, ja, lässt er mich nicht fallen und nichts kann mich scheiden von ihm. Und das war für mich immer ganz wichtig, dass eben das, was meine Eltern mir vom Glauben erzählen oder was sie mir vorgelebt haben, dass es authentisch und glaubwürdig ist. War und ist, also dass es nicht im Widerspruch steht. Und so wie ich das eben mit der Liebe ganz praktisch erfahren habe, dass ich da nicht rausfallen kann, egal was ich mache, und sie mir da ein Stück Gottesliebe eben entgegengebracht haben, so war das eben auch mit allen anderen Sachen. Also meine Eltern haben mich nicht zur Zeit genommen und gesagt, so und jetzt machen wir stille Zeit oder lest die Bibel, sondern ich habe das einfach gesehen. Also mein Vater hat unten ein Arbeitszimmer, da ist so ein kleines Fenster drin, wenn man die Treppe runtergeht. Und ich bin ganz oft da vorbeigelaufen als Kind und habe so durchgeguckt und habe meinen Vater auf den Knien, also es war nicht abgesprochen, auf den Knien gesehen, wie er betet und stille Zeit macht. Und das hat mich immer tief beeindruckt. Und meine Mutter unabhängig davon im Wohnzimmer oder auch ganz oft haben sie das zusammen gemacht. Und das heißt, sie haben nicht das angekündigt, oh guck mal, wir sind heilig oder man muss es machen, sondern sie haben es gelebt und ich durfte das einfach so mitbekommen. Oder das stimmt auch, wie mein Vater gesagt hat, wenn es Probleme, Konflikte gab. Als Kind war ganz natürlich, dass meine Eltern immer gesagt haben, so jetzt beten wir erstmal. Und auch für mich viel gebetet haben. Ja, und das beeindruckt mich bis heute und ich will davon auch noch mehr lernen. Ja, genau. Und der zweite Punkt an die Eltern. Ich weiß nicht, gestern hat Lisa auch gesagt, das Wichtigste ist für die Eltern, dass ja auch Kinder ja, Jesus als Herrn annehmen. Und das war schön, dass ich als Kind so reinwachsen durfte, mit reingenommen wurde und Jesus auch als Kind schon erlebt habe, eben weil meine Eltern mir das vorgelebt haben und ich da so reingewachsen bin, aber Jesus auch wirklich persönlich schon kennengelernt habe als Kind. Aber später als Teenie und Jugendliche, als der Verstand immer größer wurde, fand ich einiges echt ziemlich komisch in der Bibel und bin angeeckt, habe rebelliert. Meine Eltern haben das auch zugelassen und ich konnte vieles einfach nicht mehr so glauben oder kannte Jesus auch einfach persönlich noch nicht so tief und fest und fand einiges in der Bibel einfach echt komisch. Und ich weiß, dass meine Eltern viel Fürbitte für mich gemacht haben und auch für mich eingestanden sind im Gebet, weil ich musste dann auch meinen eigenen Glauben finden. Also meine Mutter hat gestern so einen coolen Spruch gesagt, irgendwie, Gott hat nur Kinder, keine Enkelkinder. Und so sehr wir es wünschen, wir können den Glauben nicht jemand anderem greifbar machen. Jeder muss das selber für sich machen und muss mündig in eine innige Beziehung mit Jesus gehen. Und ich habe dann auch Religionswissenschaft studiert. Ich wollte es unbedingt alles wissenschaftlich, kognitiv verstehen und so. Geht natürlich nicht. Jesus kommt übers Herz. Natürlich kann man auch viel verstehen. Aber das ist nicht der Schlüssel. Und dieser Kinderglaube, den ich eben kennengelernt habe, der hat mir geholfen, weil ich Jesus ja schon erlebt hatte, dass ich nie ganz weg dann von Jesus bin. Egal, was ich komisch fand oder unlogisch oder auch gesagt habe, so jetzt will ich mal ohne dich leben, Herr. Aber dann habe ich abends gebetet, Gott, wenn es dich gibt. Also ich konnte nicht ohne ihn, weil ich hatte ihn erlebt, auch wenn einiges unlogisch war. Und das möchte ich auch nur den Eltern ermutigen, haltet eure Kinder aus, auch wenn sie andere Wege gehen. Betet für sie, glaubt an euch, was ihr ihnen auch mitgegeben habt. Genau, und das Miteinanderleben und füreinander beten ist das Wichtigste. Genau, also danke Papa, danke Mama.
Ja, vielen Dank für das mutige, offene Zeugnis. Ja, ich hoffe, dass wir Sie ein wenig ermutigen konnten, dass Sie wirklich, wie soll ich es sagen, dass Sie wirklich innerlich begriffen haben, dass Glaube konkret ins Leben hinein will. Und wenn Ihnen Gottes Geist heute Morgen etwas gezeigt hat, egal was es ist, ob Oma oder Opa oder Eltern oder wer es auch sein mag, irgendein Punkt gezeigt hat, dann bitte machen Sie es fest. Nicht vor sich her schieben, schon wenn man den Gottesdienst verlässt, kommen tausend andere Dinge auf einen zu und morgen ist der Alltag, der ändert sich ja nicht. Wir können uns nur ändern, der Alltag oder was wir dann beeinflussen wollen und können, kann sich ändern. Dann machen Sie Nägel mit Köpfen. Gerne stehen meine Frau und ich Ihnen auch zu einem Gespräch zur Verfügung, wenn Sie hinterher Fragen haben, da ist ja noch draußen wird ja, glaube ich, noch Kaffee angeboten. Übrigens, der Büchertisch und die Schriften sind hinten in dem kleinen Raum. Da können Sie einfach hingehen und sich anschauen. Und das, was Sie sonst mitnehmen und das andere, was Sie anschauen, muss ich ein Buch mitnehmen. Aber wir stehen auch gerne bereit, wenn Sie es wünschen, können Sie jetzt gleich nach dem Gottesdienst nach vorne kommen. Und meine Frau und ich können gerne für Sie beten oder Sie segnen. Und auch hier spielt es keine Rolle, als Eltern oder auch alleine, wie es ja auch sind, das wollen wir gerne tun. Wir dürfen ganz konkret Gottes Zusage vertrauen, dass er in unserem Leben etwas verändert und uns reich beschenken will. Ich spreche noch ein Gebet. Herr Jesus, wir danken dir ganz herzlich für das, was du für uns getan hast. Und wir können ohne deiner Kraft und der Kraft deines Heiligen Geistes unser Leben nicht verändern und gestalten, aber wir dürfen dich darum bitten und sind auch bereit, es zu tun. Ich bitte dich für jeden, der jetzt hier ist, dass du ihn leitest, dass du ihm Mut gibst, das, was du ihm gesagt hast, auch heute noch konkret ins Leben umzusetzen. Danke, Herr Jesus. Amen.